Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Maul. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de.
Der Deutsche Krebskongress in Berlin ist gerade unlängst zu Ende gegangen und mir ist in diesem Jahr ein Thema ganz besonders haften geblieben. Und zwar ging es um die finanzielle Situation von Krebsüberlebenden. Dass es hier überhaupt Probleme geben könnte, war mir bisher überhaupt noch gar nicht so bewusst. Doch Herr Dr. Ulf Seifert, beratender Arzt der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Hessen, wird mir hier einmal die Augen öffnen und mich eines Besseren belehren. Er ist Chefarzt, Facharzt für Innere Medizin, Onkologie, Hämatologie und auch Sozialmediziner. Lieber Herr Dr. Seifert, Krebsüberlebende leiden nicht selten unter einer Reihe von Langzeitfolgen der Erkrankung und auch der Behandlung. Eine der schwerwiegendsten sind die finanziellen Probleme. Wie kommt es eigentlich dazu?
Da gibt es sicher viele Ursachen für. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Patienten nach einer Krebserkrankung bzw. deren Therapie nicht mehr so leistungsfähig sind wie vor der Erkrankung. Und im beruflichen Alltag, das erleben wir ja alle, müssen wir mit immer mehr Menschen oder mit immer weniger Menschen immer mehr Arbeit machen. Das heißt, die Belastung ist schon sehr hoch. Und wenn die Patienten dann nicht mehr diesen Takt mitgehen können, dann werden sie sehr schnell krankgeschrieben und sie kriegen dann auch nicht mehr so den Support an der Arbeitsstelle, sodass es ihnen auch leichter fällt, sich von der Arbeit zurückzuziehen. Und die Arbeitsunfähigkeitszeit ist aber in Deutschland zeitlich limitiert. Wir gehen davon aus, es sind 78 Wochen, die man das Krankengeld bekommt. Und danach entstehen dann häufig tatsächlich die finanziellen Probleme, die wir dann in der langen Sicht hin bei vielen Patienten sehen.
Und was ich selbst jetzt auch interessanterweise bei Ihrem tollen Vortrag auf dem Deutschen Krebskongress erst gelernt habe und was Sie ja eben auch nochmal erwähnt haben, das Krankengeld der Krankenkassen wird ja längstens für, Sie sagten, 78 Wochen gewährt. Aber was passiert denn dann? Was machen die Patienten anschließend oder was sollen sie machen? Oder wo kann vielleicht auch Unterstützung gegeben werden, damit es gar nicht dann erst zu einem Loch kommt am Ende?
Also das Krankengeld selber ist ja schon deutlich weniger als die Lohnfortzahlung, die viele Patienten die ersten 6 Wochen in der Krankschreibung bekommen. Aber es ist noch so ausgestattet, dass man damit eigentlich seine laufenden Kosten in der Regel ganz gut decken kann. Nach 78 Wochen fällt das dann weg und dann kommt es darauf an, wie alt ich bin, in welcher sozialen Situation ich bin, aber in der Regel wird man dann zu einem anderen Sozialleistungsträger überführt. Für die meisten Patienten bedeutet das, dass sie das Arbeitslosengeld 1 erhalten. Obwohl sie nicht arbeitslos sind, sie werden nicht gekündigt, der Arbeitsplatz bleibt erhalten, aber es wechselt der zuständige Sozialleistungsträger. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Und das Arbeitslosengeld 1 ist dann nochmal eine deutliche Zäsur finanziell gesehen, sodass man versuchen muss, diese Zäsur zu vermeiden. Will heißen, in dem Moment, wo ich Krankengeld bekomme und ich krankgeschrieben bin, darf ich nicht davon ausgehen, dass ich für die Dauer der Therapie automatisch krankgeschrieben bin. Gerade für onkologische Patienten, deren Therapie ja häufig jetzt über mehrere Jahre geht, liegt dieser Trugschluss sehr nah. Das heißt, hier sollte man frühzeitig sowohl von den behandelnden Ärzten, aber auch ruhig von Seiten der Patienten mal drüber nachdenken, kann ich den Job, den ich bisher gemacht habe, so weitermachen? Oder wo sehe ich Probleme? Und dass man sich darüber Gedanken macht, frühestens so ab der 8. Woche der Krankschreibung, aber spätestens ab der 12. Woche der Krankschreibung, sollte man sich überlegen, komme ich wieder zurück in meinen Beruf oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Was kann ich sozusagen machen, damit ich wieder an die Arbeit zurück kann? Und da gibt es eine Fülle an Unterstützungsmaßnahmen, aber erstmal muss das Problem benannt sein, da muss ein Problembewusstsein für entstehen. Und das fehlt in Deutschland leider doch flächendeckend.
Und jetzt haben Sie ja ganz viel gesagt zum Thema im Angestelltenverhältnis. Was aber machen denn Selbstständige, die ja häufig gar keine Krankengeldabsicherung haben? Bei denen wird ja der Verdienstausfall im Prinzip sofort bemerkbar, richtig?
Ja, viele Selbstständige haben also eine Krankentagegeldversicherung. Das heißt, sie kriegen für einen bestimmten Zeitraum eine Lohnersatzleistung über die Krankenkasse, die aber natürlich auch zeitlich limitiert ist. Und dort gibt es das System der Erwerbsminderungsrente dann häufig nicht, weil die Patienten dann nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Und da tatsächlich kann es zu sozialen Härtefällen kommen, weil diese Patienten sind deutlich weniger gut abgesichert. Was sicher daran liegt, dass viele Patienten, die sich selbstständig machen, in der Zeit, wo sie sich selbstständig machen, das ist ja meistens um das 30. Lebensjahr, sich mit Fragen von Krankheit und Rente nicht beschäftigen. Da hat man andere Dinge im Kopf. Und das vergisst man dann einfach. Und wenn dann der Leistungsfall da ist, also wenn ich krank geworden bin, dann ist es ganz schwer, diese versäumte Absicherung wieder zu heilen. Weil dann auch viele private Krankenkassen sagen, nee, wir können sie da nicht noch zusätzlich für absichern, auch nicht, was den Verdienstausfall angeht. Also da ist es tatsächlich extrem schwierig und da muss man gucken, wie man im Einzelfall Hilfestellungen leisten kann. Aber das sind häufig soziale Härtefälle, ja.
Und wen sehen Sie da in der Informationspflicht oder gibt es da überhaupt eine Informationspflicht jetzt gerade für die Selbstständigen oder in Bezug auf die Selbstständigen, weil die Krebshäufigkeit ja zukünftig doch deutlich steigen wird und es aber auch immer mehr Menschen gibt, die ein, zwei oder mehrere berufliche Tätigkeiten haben und viele davon auch in der Selbstständigkeit.
Ja, das ist ein unglaublich schwieriges Thema, weil das geht Ihnen vielleicht auch so. Man denkt ja immer, Krebserkrankung ist etwas, das trifft die anderen, das trifft ja nicht mich. Da rechnet ja niemand aktiv mit, was ja vielleicht auch ganz gesund ist. Aber rein theoretisch müsste man das im Vorfeld, wenn ich mich niederlasse, mit absichern. Das ist auch immer eine Kostenfrage. Je mehr Risiken ich absichere, es gibt ja nicht nur Krebs als Risiko, es gibt auch Rheuma oder andere chronische Erkrankungen, die einem von der Erwerbsfähigkeit oder Erwerbstätigkeit abhalten können. Je mehr ich absichere, umso mehr muss ich bezahlen. Und wenn ich mich niederlasse oder selbstständig mache, dann spielt Geld für mich ein Thema. Und das muss ich erstmal selber verdienen. Und deswegen wird daran am Anfang häufig gespart. Das ist sehr menschlich, aber natürlich sehr risikoreich.
Und das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder Rente, ist das ein
Ansatz?
Genau,
das muss man dann mit absichern. Das ist nicht günstig, aber das sollte man natürlich tun. Ja. Und dann muss man schauen, wie ist dann die Berufsunfähigkeit in der Situation definiert. Ich sehe häufig Patienten, dass die Berufsunfähigkeit so definiert, dass jemand zu 100% nicht mehr arbeiten kann. Das ist aber eine Situation, die gar nicht so häufig eintritt. Ja, wenn Sie eine Krebserkrankung hatten, haben die überlebt und Ihr Problem ist jetzt vielleicht eine Gefühlsstörung in den Fingern, in den Füßen oder aber Sie haben enorme Konzentrationsstörungen, dann können Sie natürlich noch, sagen wir, 15% oder 20% ihrer Arbeitskraft, die haben sie ja noch. Wenn sie die aber haben, sind sie nicht berufsunfähigkeit, wenn die Berufsunfähigkeit mit einer hundertprozentigen Arbeitsunfähigkeit vergesellschaftet sein muss. Also man muss dann in den Vertrag reingucken. Und je weniger scharf ich das absichere, also wenn ich sage, Berufsunfähigkeit schon bei 50% Arbeitsunfähigkeit, umso teurer ist der Vertrag. Ja. Die günstigen Verträge sagen 100% arbeitsunfähig, aber das ist eine Situation, die gar nicht so häufig eintritt.
Und inwieweit sollten da Ihrer Ansicht nach auch vielleicht die behandelnden Ärztinnen frühzeitig also auf die Patientinnen zugehen und dann im Prinzip das finanzielle Leben mit und vor allem auch nach dem Krebs regeln, um das dann wirklich auch gut in Angriff nehmen zu können? Oder können Ärztinnen da eigentlich gar nichts weiter tun?
Ich glaube nicht, dass Ärztinnen und Ärzte das Problem lösen können. Ich glaube, dafür sind sie weder fachlich noch zeitlich in der Niederlassung aufgestellt. Was man aber machen kann und was enorm hilfreich wäre, ist den Patienten, wenn man sieht, ist jetzt 8 Wochen krankgeschrieben, das wird noch weitergehen, dass man mal fragt, wie sieht es denn eigentlich beruflich aus? Kann das weitergehen oder nicht? Und wenn der Patient dann sagt, ich bin mir nicht sicher oder ich glaube nicht, dass es weitergeht, dann wäre es an der Zeit, den Patienten zu einer Hilfestelle zu überweisen, zu schicken. Das kann der Arzt nicht selber machen, das soll er auch gar nicht. Aber er könnte die Patienten dann schicken zu einer Krebsberatungsstelle zum Beispiel oder zum Sozialdienst oder zu auch Selbsthilfegruppen, die decken das inzwischen sehr gut ab. Oder auch die Deutsche Krebshilfe bietet da Beratung an, der Integrationsfachdienst bietet Beratung an, der VDK bietet Beratung an. Also da gibt es eine ganze Menge an Profis, die helfen können, aber der Patient muss zu denen geschickt werden. Das heißt, in diesem Falle wäre der Arzt so eine Art Gatekeeper, der schaut, oh, hier gibt es ein Problem. Da kann ich mich jetzt nicht ausreichend drum kümmern, deswegen schicke ich den Patienten zu einem Experten, der sich drum kümmern kann. Und in der Tat haben wir da eine Menge an Hilfestellungen, die wir anbieten können, die aber nur dann gut funktionieren, wenn man das Problem frühzeitig aufgreift. Wenn man zu spät kommt, also wenn man so in der 70. oder 72. Woche der Krankschreibung kommt, dann greifen all diese Hilfestellungen meistens nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, das früh zu adressieren. Und hier will ich die Aufgabe des Arztes sehen, dass er den Patienten anspricht. Der Patient ist überfordert. Der hat zu diesem Zeitpunkt der Krankschreibung noch ganz andere Dinge im Kopf als seine finanziellen Probleme. Die sieht er noch gar nicht. Ja. Aber der Arzt könnte ihn darauf aufmerksam machen. Da will ich die Aufgabe des Arztes sehen.
Also wäre es dann, um es vielleicht auch nochmal anders zu sagen, auch Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, sich Partner ins Boot zu holen, eben solche Sozialberatungsstellen und so, wo man dann tatsächlich auch verbindlich dem Patienten sagen kann, dort kannst du dich hinwenden und da bekommst du auch Hilfe, ne? Dass man nicht erst anfängt zu suchen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist sozusagen.
Ja? Genau. Ja. Also dass man frühzeitig ein Problembewusstsein schafft, hier könnte es ein Problem geben. Also wenn ich jemanden habe, der körperlich schwer arbeitet, und ich muss dem eine Lunge entfernen aufgrund einer Tumorerkrankung, dann ist absehbar, dass er das nicht mehr kann. Und da kann ich sehr frühzeitig anfangen zu gucken, was können wir tun, damit dieser Patient zurück ins Erwerbsleben kommt, weil tatsächlich wollen ganz viele Krebspatienten unbedingt arbeiten. Ja. Es gibt ganz wenige, die sagen, ich will nicht mehr arbeiten. Die allermeisten wollen unbedingt wieder arbeiten. Und wenn man da Hilfestellungen frühzeitig bereitstellt, dann tut man dem Patienten was unglaublich Gutes, weil wir wissen, dass die Lebensqualität von Patienten, die nicht mehr arbeiten können oder dürfen, erheblich viel schlechter ist als von denen, die es wieder schaffen, ins Erwerbsleben zurückzukommen.
Und haben Sie da eventuell so zum Abschluss nochmal ein ganz konkretes und ein typisches Beispiel eines Patienten oder einer Patientin, was alles so zwingend vor dem Ende, dem nahenden Ende der Therapie dann tatsächlich auch beantragt werden sollte, und zwar rechtzeitig?
Also, was ich nur empfehlen kann, ist, wenn jemand noch seine Arbeitsstelle hat, also nicht gekündigt ist oder arbeitssuchend ist, würde ich unbedingt einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Der Schwerbehindertenausweis wird allen Patienten mit einer Krebserkrankung nach Antragstellung bewilligt. Es gibt ganz wenig Ausnahmen. In der Regel zwischen 2 und 5 Jahren mit einem Grad der Behinderung um die 50, was ganz wichtig ist, weil dann ganz viele Hilfeleistungen greifen, was Arbeitshilfen angeht, was vor allen Dingen auch etwas mehr Urlaub angeht. Das ist für viele Patienten sehr hilfreich, weil die doch mehr Erholungsphasen brauchen. Das sind so ein paar zusätzliche freie Tage, können da sehr hilfreich sein. Und man ist sehr viel schwerer zu kündigen, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hat. Ja. Das würde ich jedem nahelegen. Wenn ich auf Arbeitssuche bin, wäre ich fast schon ein bisschen zurückhaltend, weil das in Deutschland kein Vorteil bei Bewerbungsgesprächen sein muss, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hat. Das ist unser Erleben zumindest. Und das Zweite, da wiederhole ich mich jetzt, ist einfach die frühzeitige Frage, kann ich wieder arbeiten oder nicht? Und wie gesagt, wenn man da ein Fragezeichen setzt und sagt, das bin ich mir nicht sicher, ob ich wieder arbeiten kann, dann sollte man sich Hilfe in diesem eben beschriebenen Netzwerk holen. Das ist so individuell, dass man da keine goldene Regel geben kann. Ja. Aber Deutschland bietet unglaublich viele Möglichkeiten zu helfen, aber die müssen früh beantragt werden, damit die greifen, weil die zeitlich meist sehr aufwendig sind. Und das rate ich zumindest meinen Patienten, sich da Gedanken darüber zu machen und würde alle Ärzte bitten, einfach diese eine Frage zu stellen, um dann den Patienten entsprechend verweisen zu können.
Welche eine Frage wäre das?
Können Sie noch arbeiten?
Okay.
Können Sie Ihre Arbeit, die Sie bisher gemacht haben, so weitermachen? Und wenn der Patient sagt nein oder ich bin mir nicht sicher, dann sollte man dieses Netzwerk aktivieren.
Das finde ich auch ein super Schlusswort zum Ende unseres Gesprächs und dann danke ich Ihnen auch recht herzlich für das tolle Interview. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Esanum Podcasts. Bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr Dr. Markus Mau.